ARD Sounds.
Servus, herzlich willkommen. Gleich gibt's was zum Staunen und zum Lernen und ein Wiederhören mit Gertraud Heidinger. Sie war lange allergisch auf Bienenstiche und wurde am Ende Imkerin. Vor einem Jahr war sie bei mir zu Gast und ich fragte als erstes, wären Sie gerne mal für einen Tag eine Biene?
Das weiß ich nicht, weil die Bienen haben es heutzutage auch nicht einfach.
Die Menschen aber auch nicht.
Nein, die Menschen auch nicht. Deswegen weiß ich nicht, was ich jetzt lieber wäre. Aber die Bienen, ist es natürlich ein schönes Lebewesen. Aber ob ich es jetzt sein möchte, ich denke, der Mensch hat seine Probleme und die Biene hat es heute auch nicht leicht.
1:1, der Talk auf Bayern 2. Achim Bogdan im Gespräch mit
Gertraud Heidinger. Bienen-, Kräuter- und Ernährungstherapeutin.
Und Imkerin. Hallo Gertraud Heidinger, freue mich sehr, dass Sie da sind.
Ich freue mich auch, dass ich eingeladen wurde.
Wenn Sie Biene gewesen wären, hätten Sie herfliegen können.
Das wäre natürlich noch schöner gewesen. Ja. Dann hätte ich nicht einmal die S-Bahn benutzen brauchen.
Also einen Vorteil hat es dann so gesehen, das Bienendasein, dass man fliegen kann. Schon
ja, schön. Genau, da kann man immer die kurze Strecke nehmen.
Warum lieben Sie Bienen so sehr?
Der Bienenstock, also man redet ja immer von dem ganzen Stock. Das ist ja eine Gemeinschaft und das ist ein ganz besonderes Wesen meines Erachtens und auch sehr wichtig für uns, für unsere Ernährung, aber auch eben für die Landschaft, für die Blüten und fürs Heranreifen unserer Früchte und fürs Gemüse, denke ich jetzt einmal. Also wir haben ja einmal die Wildbienen, aber wir haben die Honigbiene und von dem her gesehen ist es sehr, sehr wichtig, dass wir alles haben.
Was haben Sie denn in den letzten Tagen mit Ihren Bienen erlebt?
Die sind sehr, sehr fleißig. Es ist schönes Wetter. Die fliegen aus, die bringen Honig oder Nektar nach Hause. Den Honig machen sie ja, das ist ja die Honigmacherin. Und von dem her gesehen, die holen ja den Nektar, tragen den in den Stock ein und dann wird es ja erst im Stock zum Honig und Pollen tragen sie ein und die gehen ja so richtig schön in die Brut und werden wirklich größer und stärker und sind an den ganzen Blüten im Garten und man, also nicht nur der wo Bienen hat, sondern ich denke, alle Menschen können sich im Augenblick daran erfreuen, dass einfach die Blüten mit Bienen besucht werden.
Also so im Bienenkalender im Moment die Zeit, wo alles losgeht so richtig, alles blüht auf. Das heißt, die Bienen haben richtig viel zu tun. Ist irgendwas in diesem Jahr anders als sonst?
Jedes Jahr ist anders. Also man kann kein Jahr mit dem anderen vergleichen. Das ist immer unterschiedlich. Es kommt auf die Witterung drauf an. Gerade wenn die Blüten aufblühen, wenn die ganzen Kirsch- und Apfelbäume blühen, Birnbäume blühen, regnet es in der Zeit oder nicht. Dieses Jahr haben wir jetzt von dem her gesehen Glück, weil es natürlich schönes Wetter ist.
Aber auf auch sehr trocken, ja.
Ja, auf der anderen Seite eben bräuchte man wieder Regen, damit die Blüten überhaupt wieder Nektar abgeben können. Weil wenn natürlich die Pflanze selber in der Not ist vom Wasser, dann gibt sie natürlich auch nicht so viel Nektar ab. Das ist natürlich das nächste Problem dann. Ja.
Nun sind Sie und Ihr Mann als Imker tätig. Und das heißt, was müssen Sie denn im Moment gerade machen, wenn Sie jetzt zum Bienenstock gehen? Was ist gerade Ihre Aufgabe?
Im Augenblick wird einfach geschaut, wie es den Bienenvölkern geht, wie sie sich entwickeln. Ist die Brut einfach da? Sind sie gesund? Können sie rausfliegen? Und das Nächste ist natürlich, jetzt blüht alles. Jetzt werden die Honigräume auch draufgesetzt oder bei Einraumbeuten auch erweitert. Einfach, dass einfach wieder mehr Platz ist, weil natürlich die Königin Eier legt. Die kann ja bis zu 2000 Eier am Tag legen. Das heißt, es muss auch Platz sein, damit die wirklich voll in die Brut gehen können, sich entwickeln können und dann wirklich rausfliegen können. Und da sind wir gerade dabei, dass man das so peu à peu aufstockt.
Jetzt haben Sie in Ihrem Leben nicht immer diese Leidenschaft für die Bienen gehabt. Das ist also eine spät erwachte Leidenschaft. Was ist denn vorher dem Ganzen im Wege gestanden?
Als Kind hatte ich keine Probleme. Dann irgendwann habe ich das entwickelt, dass ich einfach ein bisschen stärker reagiere, wenn ich gestochen werde. Das ist bei mir immer sehr stark angeschwollen. Dann einfach. Also ich hatte jetzt keine Allergie jetzt in dem Sinne, aber ich ist halt immer stark angeschwollen. Das war wahrscheinlich einfach, weil ich mal durch Wespen öfters gestochen worden bin. Da hat sich das, glaube ich, entwickelt. Und dann war einfach so ein bisschen, ja, einfach diese Vorsicht immer. Und ein bisschen so Angst, wenn man gestochen wird, dass das eben stark anschwillt. Und dann habe ich ein bisschen das so vermieden. Ja.
Sind Sie in letzter Zeit jetzt auch mal von einer Biene gestochen worden?
Ja, gestern.
Gestern erst?
Ja, gestern.
Wohin?
In die Hand.
Zeigen Sie mal.
Mittlerweile geht es besser. Also mittlerweile habe ich nicht mehr so viele Probleme.
Also haben Sie sich daran gewöhnt oder was würden Sie sagen?
Ich denke, der Körper hat sich mittlerweile ein bisschen dran gewöhnt. Wobei ich natürlich schon mit Schutz an sich arbeite. Aber gestochen werden kann man immer.
Und ja? Wann stechen die Bienen überhaupt? Die sind ja nicht so per se auf den Stich aus, so wie zum Beispiel die Mücken.
Nee, die Biene ist überhaupt nicht auf irgendwas auf, dass sie den Menschen überhaupt bedroht oder an den Menschen heranfliegt oder wirklich absichtlich was was dem Menschen tut, sondern an sich nur, wenn sie in Bedrängnis ist. Wenn man ihnen zu nahe kommt, wenn man eben drauf tritt im Rasen oder so, weil Blumen da sind und sie kann natürlich nicht aus. Oder auch beim Imker natürlich, wenn er rangeht an die Bienen und macht natürlich den Bienenstock auf, dann kann es auch sein, dass sie natürlich stechen, einfach wenn sie sich selber verteidigen wollen. Aber es ist jetzt nicht so wie bei einer Wespe oder bei vielen anderen Sachen, dass die wirklich gezielt drauf losgehen. Also wirklich nur, wenn sie sich verteidigen. Denn wenn die Biene sticht, dann stirbt sie. Ja? Sie sticht nur einmal. Und dann ist es vorbei beim Säugetier. Muss
ich gut überlegen. Ja, also die Biene ist ja, das haben wir schon festgestellt, ein sehr wichtiges Tier. Und ich glaube auch, wenn man so rumfragt, eigentlich ein Sympathieträger. Die meisten Leute mögen Bienen. Es gab ja auch das sogenannte Bienenvolksbegehren vor ein paar Jahren in Bayern, das auch eine Mehrheit fand. Was hat sich seitdem verändert, vielleicht auch positiv verändert? Standen ja einige Dinge drin, Wünsche, was besser werden muss?
Ich weiß nicht, ob jetzt, sag ich mal, das Bienenbegehren an sich viel verändert hat. Klar, es ist in den Fokus getreten. Also ich denke, dass schon die Aufmerksamkeit mehr da ist, dass man da was machen kann. Ich denke, oft fehlt daran, dass der Einzelne weiß, was kann er tun, ja, die einzelne Person. Weil es geht ja immer darum, dass ich selbst was bereits umsetze. Weniger, dass immer nur von der Regierung was gemacht wird, sondern dass jeder Einzelne auch was tut, weiß, was er tun kann, dass das eben sich ins Positive verändert.
Wobei Blühstreifen kann jetzt der Normalmensch auch nicht so ohne weiteres anlegen in großem Stile.
Nee, aber der Blühstreifen ist einmal so die Erste-Hilfemaßnahme. Mhm. Ja, aber es sind ja auch nur ein kleiner Teil wieder von den Äckern. Es kommt aber auch darauf an, was esse ich? Ja? Was ist auf meinem Teller? Hat es vorher geblüht? Wenn ich nur Semmeln oder Getreide esse, dann hat es vorher nicht geblüht. Das heißt, ich gebe ja den Insekten schon mal gar nichts. Ja? Das heißt, ich brauche ja Lebensmittel, die auf meinem Teller sind, die vorher geblüht haben. Ich sage da immer ein gutes Beispiel. Das ist so wie Buchweizen zum Beispiel. Buchweizen ist gesund für uns Menschen, hat ganz gute, viele Inhaltsstoffe und blüht vorher auf dem Acker. Das heißt, ich habe einen Acker mit 1 Hektar oder 2 Hektar, wo nur Buchweizen ist und das blüht im Juli, August, September mit einer Blütenpracht. Und wer mal auf einem Buchweizenfeld gestanden ist, der weiß eigentlich erst, wie viele Insekten wir haben. Da findet sich alles, von der Biene zur Hummel, selbst die Hornisse, die unterwegs ist und schon wieder andere Insekten sich schnappt. Aber auch Zweiflügler sind unterwegs, also in einem Buchweizenfeld im Juli, August, September, da wimmelt es nur so.
Und bei Weizen und Roggen und so weiter ist das nicht der Fall?
Nee, es sind Getreide, die blühen jetzt nicht. In dem Sinne, da haben jetzt die ganzen Insekten natürlich wenig.
Davon.
Genau, das ist natürlich mehr Wüste für die Insekten.
Hier ist 1:1 unser Talk auf Bayern 2. Heute mit Achim Bogdan und meinem Gast, der Ernährungsberaterin und Imkerin Gertraud Heidinger. Sie hat ein Buch geschrieben, in dem es um Bienen und um Honig und um Pollen geht. Wie fing das alles an mit Ihrem Buch Bienenschätze?
Deswegen eigentlich damit dann, mein Mann ist eingeladen worden von einem Verlag für ein Buch und ich war mit dabei und dann haben wir bei dem Verlag den Vertrag für zwei Bücher bekommen.
Ich hätte auch noch eins, haben Sie gesagt.
Nee, die wollten noch eins und dann haben wir das einfach noch geschrieben.
Und Ihr Mann hat ein Buch geschrieben über?
Der hat über die Bienenkugel, das ist ein Beutensystem eben für Honigbienen, aber in runder Form mit runden Rähmchen. Und eben für Wärmehaushalt, für die Feuchtigkeitsregelung, einfach für besseres Wohnen oder für besseres Leben der Bienen, dass sie einfach gesünder einfach über die Runden kommen können.
Also gut, über diese Bienenkugel reden wir dann nachher. Dann reden wir jetzt mal über Ihr Buch. Sie haben sich auch mit der Geschichte sozusagen auseinandergesetzt, warum die Biene was Besonderes ist und was die Menschen auch mit der Biene verbindet. Wo fängt diese Geschichte an zwischen den Menschen und der Biene?
An sich fängt es eigentlich schon ohne den Menschen an, und zwar die Biene und die Pflanzen. Ja, die Biene und die Pflanzen, sie haben sich aufeinander eingestellt. Wir haben ja sehr, sehr viele Windbestäuber. Windbestäuberpaar reicht aber, so wie jetzt bei der Haselnuss natürlich, braucht die Pflanze viele Pollen, weil die über den Wind ja, versendet werden. Also,
auch an Allergiker.
Auch an Allergiker, genau. Und dann ist es das Zufallsprinzip, ob das wirklich zur Bestäubung kommt. Mhm. Ja. Und dann war eben auch die Biene oder Insekten vorhanden und die haben sich dann abgestimmt, die Pflanze braucht weniger Pollen zu produzieren, weil ich habe Insekten, die über den Nektar, damit lockt die Biene natürlich die Insekten an, Pollen an der Biene haften bleiben und die Biene fliegt zur nächsten Blüte gezielt und bringt dort natürlich diesen Pollen wieder hin.
Wie
ja?
So ein Bote.
Ja, genau, das ist der Bote. Das ist eigentlich schon eine gute Sache, was da so die Evolution so hingekriegt hat.
Und wann hat der Mensch gemerkt, dass die Biene auch gut für ihn ist?
Auch die Honigbiene kommt ja aus dem Wald, hat ja in Bäumen gelebt. Und wie der Mensch dann entdeckt hat, dass natürlich auch dort das gesammelt wird, da ist auch eine Speisekammer, einmal für die Bienen, aber auch die produzieren ja, wenn sie ein gutes Angebot haben, ja auch etwas mehr, da kann ich auch was nehmen. Und dann haben die Menschen auch erfahren, denke ich jetzt mal, dass ich da was rausnehmen kann, was den Menschen gut tut. Ja, die haben ja die ganze Wabe geerntet damals noch, ja, weil hat man nicht den geschleuderten Honig gehabt, sondern die haben ja damals, das ist ja vor Tausenden von Jahren schon gewesen, ja, die ganze Wabe entnommen und diese eben auch gegessen, denke ich jetzt.
Ihr Buch heißt ja Bienenschätze. Was sind Bienenschätze?
Das ist für mich einfach das, was die Biene einträgt, ist was ganz Besonderes, weil sie macht aus dem, was die Natur schon liefert, mit dem, was schon bereits gesund ist, nochmal mit ihren eigenen Zutun einfach nochmal was Hochwertigeres, das für sie selber sehr gesund ist. Wir haben ja den Honig, wir haben aber auch den Pollen eben, den sie auch einträgt. Wir haben auch Propolis und wir haben das Bienenwachs.
Also warum ist denn Ihrer Meinung nach oder auch der Meinung vieler Menschen Honig und eben andere Produkte der Bienen so gesund für den Menschen? Was ist es im Kern?
Die Verbindung von Pflanzenstoffen. Wenn wir Pflanzen essen, Wildkräuter essen, haben wir schon sehr, sehr viel von natürlichen Pflanzenstoffen, die unser Körper gut verdauen kann. Und das holt im Endeffekt die Biene, weil der Nektar ist ja im Endeffekt von der Pflanze produziert. Das heißt, sie sind die Inhaltsstoffe der Pflanze ja auch im Nektar mit drin. Und das trägt sie ein. Und je vielfältiger das natürlich ist und natürlicher, desto gesünder ist es für die Biene, aber auch für uns. Also ich denke, mit dem Honig ist man immer auf der guten Seite.
Also man muss sich das mal so vorstellen, in so einem Bienenvolk leben, wenn da 50.000 Bienen sind, im Grunde genommen so viele Bienen wie Menschen in, glaube ich, Weiden oder in Amberg in der Oberpfalz, glaube ich, etwa 50.000 Einwohner, dass das alles funktioniert.
Ja, weil es ineinander greift und da hat jede Biene ihre Aufgabe. Ab Geburt ist es vorgegeben, was sie ab Geburt machen in diesen Tagen ihres Lebenszyklus und deswegen greift es ineinander. Ich vergleiche es immer gern mit dem Körper von uns. Ja. Das ist ja ein Wesen, das in eben dieser Beute lebt. Das ist eben die Behausung der Bienen und es ist wie die Organe bei uns Menschen. Ja. Alles muss miteinander funktionieren und nur wenn es miteinander funktioniert, dann passt es und ist gesund. Und wenn nur ein Teil ausfällt oder krank wird, wenn bei uns die Leber nicht mehr funktioniert, funktioniert ja vieles nicht mehr. Oder wenn die Schilddrüse nicht mehr funktioniert oder wenn die Niere nicht mehr funktioniert. Es ist ein Organ, das vielleicht geschädigt ist, aber das verändert ja im Körper bei uns ganz viel. Wir werden krank und genauso ist es beim Bienenstock. Die Bienen selber sind meines Erachtens eben so eine Zusammenfügung, eben wie die Organe. Sie müssen ineinander wirken und wenn irgendjemand krank ist, wenn die Königin ausfällt, stirbt das Volk. Ja, weil niemand mehr da ist, der die Eier legen kann. Und wenn es im Herbst passiert, ist das natürlich nicht schön.
Eine Stunde, zwei Menschen. Im Gespräch auf Bayern 2. Achim Bogdan trifft
Gertraud Heidinger. Hütet Bienenschätze.
So heißt auch Ihr Buch über Honig, Pollen und Co. Und vor ziemlich genau einem Jahr war sie bei mir zu Gast, als draußen alles blühte und summte. Und ich wollte von ihr wissen, wie fing alles an? Wo landen wir, wenn wir gleich von ihrer Kindheit sprechen?
Dann landen wir im Dachauer Hinterland in Arnzell. Das ist ein ganz kleiner Ort zwischen Markt Indersdorf und Altomünster. Und wer das so nicht kennt, zwischen Dachau und Augsburg, sage ich jetzt in meinem Großen.
Und wer das nicht kennt, zwischen Paris und Moskau.
So ungefähr. Mhm.
Also, nur 10 Häuser, habe ich gehört.
So 10 Häuser, glaube ich, waren es damals, ja, ungefähr.
Und man kennt mehr. Sich.
Man kennt sich, ja. Die Kinder kennen auch jeden Hof, vom Keller bis zum Dachgeschoss. Also man kennt sich aus im Ort, natürlich.
Wer hat in den anderen 10 Häusern gewohnt?
Nette Familien. Ja. Nette Familien mit vielen Kindern. Und da war es dann tatsächlich so in Arnzell selber, wir Kinder waren zur damaligen Zeit tatsächlich noch nicht einmal in einem Kindergarten, sondern wir haben in Arnzell gespielt und hatten unseren eigenen Kindergarten sozusagen.
Also es klingt so ein bisschen Bullerwü-mäßig.
Ja, vielleicht, so in
so
die
eine
Richtung.
Freiheit, so ja. Viel Natur und...
Ja, klar, weil wenn ich aus dem Haus rausgegangen bin, also egal aus welchem Haus man natürlich in ein Zell rausgeht, man ist immer gleich in dieser Natur, sag ich mal, Gehsteige gibt es in ein Zell gar nicht. Heute noch nicht.
Also ich habe mal nachgeschaut auf der Karte. Es gibt einen kleinen Bach, den Eichhofener Bach. Mhm. Und dem haben Sie wahrscheinlich dann auch gespielt?
Natürlich, da habe ich auch gespielt, genau.
Also wahrscheinlich auch mal Kaulquappen im Eimer mal eingesammelt.
Alles,
und geschaut,
ja,
ob da Frösche draus werden.
Ja, ja, alles. Da haben wir alles gemacht. Das war natürlich sehr, sehr schön, weil wir da natürlich gewisse Freiheiten hatten. Und wirklich auch in der Schulzeit, dann ist man heimgekommen, gerade in der Grundschule. Dann kommt der Schulranzen auch in die Ecke, man ist raus, man hat wieder miteinander gespielt. Das haben wir nicht bloß Gleichaltrige gespielt, das waren ja immer mehraltrig, also man aufsteigen, sage ich jetzt mal, dass man miteinander gespielt hat, weil es waren ja in jedem Haus mehrere Kinder da, aber in unterschiedlichen Altersgruppen natürlich. Und das war natürlich sehr, sehr schön.
Und ja, was haben Sie denn dann gespielt? Ging es dann ab in den Wald zum Verstecken, auf die Bäume kraxeln?
Natürlich, wir sind noch auf hohe Bäume gekraxelt. Wir haben natürlich auch Volleyball, Brennball, Verstecken, alles Mögliche gespielt. Und hatten natürlich auch ein schönes Spielumfeld, weil wir hatten natürlich auch die Scheunen, die Heustadel und alles Mögliche. Also es war natürlich ein schönes Gebiet auch, wo man dann wirklich sich austoben konnte. Man hat ja eine Wiese, da hat man dann für Völkerball und so Sachen natürlich das alles abstecken können, ohne dass man jetzt irgendjemanden groß gefragt hat. Wenn gemäht war, hatte man drauf dürfen, hat da mal gespielt und so. Das war natürlich sehr, sehr schön.
Gibt es rückblickende Situationen, bei der Ihre Eltern sich hätten Sorgen machen müssen, wenn sie es gewusst hätten?
Ja, das sagen wir jetzt lieber nicht.
Das ist doch schon so lange her.
Das ist schon sehr, sehr lange her. Nee.
Was löst das rückblickend aus, wenn Sie jetzt an diese Zeit denken?
Ich wünsche jedem Kind, dass es auf dem Land groß werden könnte, weil ich natürlich hier ganz andere Freiheiten habe. Aber das ist jetzt meine Sicht, weil ich natürlich hier aufgewachsen bin und bin dann nach Dachau gezogen. Für so ein Kind ist es natürlich schön, so in diesem unbeschwerten Umfeld natürlich aufzuwachsen, wobei das natürlich jetzt auch anders ist, denke ich mal, auch da ist es weitergegangen, aber auf dem Land habe ich einfach mehr Freiheiten, ich muss auf nicht so viel Rücksicht nehmen, außer auf die Landwirtschaft natürlich, wenn große Bulldog fahren, da darf man nicht so nahe kommen, aber ansonsten ist es einfach ein weites Feld und für Kinder ideal zum Aufwachsen.
Gibt es noch so einen Geruch oder einen bestimmten Geschmack, den Sie mit dieser Zeit verbinden?
Wenn einfach, sage ich mal, das Heu gemäht worden ist auch. Ja. Das ist einfach so dieser Heuduft, das ist dann so die Zeit, wo es schönes Wetter wird, wo die Sonne scheint. Das macht natürlich schon ganz, ganz viel aus. Das hat man heute nur in der Nase. Und wenn man dann ins Dachauer Hinterland fährt und ist gerade die Heuzeit, wo gemäht wird und getrocknet wird, dann riecht es einfach nur, sag ich mal, wie eben früher, wenn man auf dem Land tatsächlich gewohnt hat. Ja.
Wie in den 70er Jahren auf dem Land. Frisch gemolkene Milch wahrscheinlich auch.
Genau, das sowieso. Auch runtergekühlt, kalte Milch gehört auch mit dazu. War natürlich Landwirtschaft, der Ort auch sehr viel.
Mhm. Welche Rolle hat denn das Fernsehen gespielt? Wurde überhaupt ferngeschaut?
Ja, es wurde schon ferngeschaut, aber jetzt nicht so viel. Ja. Es hat genaue Zeiten gegeben, wann ist Fernsehen geschaut worden. Es war bei Weitem auch nicht das Angebot vorhanden wie jetzt. Jetzt kriege ich ja überall die Kinderkanäle her, alles Mögliche. Es wird ja viel geschaut. Das war ja in meiner Kindheit bei weitem nicht. Wir waren ja viel draußen, wir haben gespielt.
Gerade nachmittags das sogenannte Testbild. Und irgendwann lief dann Biene Maja, aber die haben Sie nicht geschaut.
Doch, die Biene Maja habe ich geschaut. Auch ein bisschen, natürlich. Das haben so die Mädels, denke ich mal, viele geschaut. Weiß ich nicht. Aber Biene Maja mit dem Willi, das habe ich schon auch ein bisschen bedankt. Genau.
Doing, 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 flip.
Das war vielleicht so der erste Kontakt zu den Bienen.
Aber da haben Sie ja noch nicht dran gedacht, dass Sie später mal Imkerin werden
könnten. Nein, nein.
Das war noch weit weg.
Ja.
Ja, was hatten Sie denn noch für Interessen, als Sie dann älter wurden? Also als Sie dann in der Pubertät waren, gab es irgendwelche Dinge, die Sie besonders gern gemacht haben? Haben Sie Sport gemacht oder gelesen?
Ich habe viel gelesen auch. Also das war schon immer sehr schön, einfach sich Wissen anzueignen, aber auch Romane zu lesen. Das habe ich ganz gern gemacht. Ich war natürlich auch als Teenager oder als junger Erwachsener viel unterwegs, eben auf Partys und so Sachen war ich natürlich auch unterwegs.
Gab es irgendwo eine Landdisco?
Da gab es viele Sachen, wo man sich getroffen hat.
Wie hießen die so? Was waren das denn so für Landdiscos?
Es waren die verschiedensten. Man ist auch weiter gefahren, weil es ist ja auf dem Land sowieso so. Da gibt es nicht nur eine, sondern man fährt ja auch weiter. Da ist es so, dass das ja nicht so ist wie in der Stadt, dass man dann, sag ich mal, so ein Viertel hat, wo man dann tatsächlich ausgeht, sondern man fährt auch mal weiter, weil ja auf dem Land brauche ich immer ein Auto. Sonst komme ich ja gar nicht raus aus einem Zell mit 10 Häusern. Ohne Motorisierung funktioniert das ja gar nicht. Also da ist immer die Strecke gar nicht unbedingt das Thema dann damals auch gewesen.
Ja, dann kam irgendwann die Zeit, wo Sie überlegen mussten, wo geht's nach der Schule hin? Was wollen Sie für eine Ausbildung machen? Was haben Sie sich gedacht?
Ich wollte dann tatsächlich ins Büro. Ich habe mich dann auch beworben bei Krankenkassen. Ich wollte hier einfach auch in einen Bereich gehen, wo ich Menschen dann auch helfen kann. Und habe dann eben bei der jetzigen BKK Provita, das war damals die Betriebskrankenkasse von der Papierfabrik in Dachau, da gab es die noch, Dachau-Plattling, da habe ich dann damals mit meiner Ausbildung begonnen und bin auch dort jetzt noch tatsächlich in Teilzeit angestellt und ist heute noch ein Arbeitgeber, den ich einfach schön finde, weil einfach hier Betriebsklima herrscht und wieso soll ich dann woanders hingehen?
Und das Schöne ist, was war dann Ihr Aufgabenbereich? Was haben Sie dann konkret machen müssen?
Also ich war dann nach der Ausbildung tatsächlich im Leistungsbereich bei der Papierfabrik in Dachau. Dort eben für die kranken Menschen sozusagen zuständig, die krank geschrieben werden, eben dann vielleicht in den Krankengeldbereich kommen. Damals war es aber noch so, dass das Aufgabengebiet noch viel, viel größer war. Also alles, was so mit Sachleistungen, mit Zahnersatz oder Krankenhausbehandlung oder Sonstiges, war das natürlich noch viel, viel umfangreicher, wie es heute ist. Je größer natürlich eine Krankenkasse wird, wird es natürlich immer spezialisierter. Und damals war man ja noch sehr klein. Ja, also weil nur für die Papierfabrik zuständig. Ja.
Also direkter Kontakt auch zu den Leuten.
Das war eben gerade das ganz, ganz Schöne in der damaligen Zeit, wo ich auch heute noch sage, das war für mich eine sehr große Bereicherung, weil man wirklich für die Menschen vor Ort zuständig war. Das heißt, man hat diese Menschen auch gekannt, man hat ihnen geholfen. Das ist gegangen wirklich vom ersten Tag der Krankengeldzahlung bis zum Rentenantrag haben wir ja alles gemacht. Und zur damaligen Zeit waren das ja noch Lebensgeschichten, die ja wirklich in die Nachkriegszeit zurückgehen, wo ja wirklich die Schicksale waren und die Menschen erzählen dann einem ja alles, was dann so war, wenn man das so durchgeht und wenn man dann so dieses ganze so, ja, so Menschenschicksale wirklich so 50 Jahre, 40 Jahre da miterlebt und das hört, das macht auch was, wenn man dann so 2022 ist.
Hier ist 1:1 der Talk, eins für einen Gast, eins für einen Moderator. Heute mit Achim Bogdan und meinem Gast Gertraud Heidinger. Sie ist Ernährungsberaterin, Kräuterpädagogin und Imkerin aus Dachau bei München. Wir waren gerade stehen geblieben bei ihrem Beruf als Sozialversicherungsfachangestellte. Hätte auch ein Vollzeitjob fürs Leben sein können. Inzwischen machen Sie es nur noch in Teilzeit, denn es ist was dazwischen gekommen. Ein Mann ist dazwischen gekommen?
Ja, ein Mann ist dazwischen gekommen, mit dem ich jetzt in Dachau auch lebe.
Sehr glücklich. War auch aus Arnzell, oder?
Nein, der war nicht aus Arnzell.
Aber den haben Sie in Arnzell kennengelernt?
Nein, den habe ich auch nicht in Arnzell kennengelernt. Er selber kommt aus Baden-Württemberg, ein bisschen weiter her. Wir haben uns aber um Dachau rum auch kennengelernt und von dem her gesehen jetzt eine wunderbare Zeit, die ich seitdem auch mit ihm habe.
Also nach Dachau und zugleich, aber blieb die Natur ein wichtiger Punkt in Ihrem Leben? Sie haben ein Grundstück damals erworben mit alten Streuobstbäumen drin und dann kam die Biene plötzlich in ihr Leben.
Genau, da war dann ein Bienenvolk auf dieser Wiese und das war dann so der Zeitpunkt, wo mein Mann entschieden hat, eben zu imken, dass ihm das gefallen würde.
Aber er kannte es vorher noch nicht.
Er kannte es vorher überhaupt noch gar nicht und dann war für mich so dass weil ich ja etwas besser reagiere und einfach gut anschwelle und einfach ein bisschen Respekt vor den Bienen hatte, war für mich so der Zeitpunkt, oh, ist aber nicht lustig, wenn das Imkern anfängt, dann haben wir die Bienen ja im Garten oder auf der Streuobstwiese und dann war für mich so, dass wenn du aber Bienen aufstellst, aber ganz weit weg von dem, wo ich mich aufhalte, damit ich ja nicht gestochen werde. Ich hatte ja noch nicht dieses Bewusstsein für dieses wunderbare Wesen. Und er hat gesagt, ja gut, das macht er. Und er fängt aber zum Imkern an. War dann auch alles in Ordnung. Und so sind wir dann tatsächlich zu den Bienen gekommen. Und heute sitze ich neben den Bienen, habe einen Kopfhörer auf und lasse mich von den Frequenzen, die Bienen beim Einfliegen von sich geben, wirklich berieseln und harmonisieren.
Sie haben einen Kopfhörer auf. Was ist auf dem Kopfhörer zu hören? Also verstärkt das, was da passiert?
Ja, das ist tatsächlich so. Das ist eine Neuentwicklung von meinem Mann tatsächlich. Das ist so ein Kopfhörer. Man kennt ja so diese Apitherapie, diese Stocklufttherapie. Das ist für manche ein Begriff, dass man da tatsächlich die Stockluft nutzt. Wir haben jetzt seit kurzem eben so Kopfhörer tatsächlich. Das ist an das Einflugloch von Bienenstock angeschlossen und geht eben über so einen Schlauch auf die Ohren. Und damit habe ich dann tatsächlich einmal natürlich schon diese Luft, die rauskommt aus dem Stock.
Weil sie ja daneben sitzen und genau, dazu aber noch das Geräusch
genau,
verstärkt.
Genau, wenn die Bienen starten, landen, genau so. Und dann die verschiedenen Frequenzen. Eine Drohne hört sich ganz anders an, als wie natürlich die, das Dunkel und wie so ein Hubschrauber landet die dann auch.
Was passiert denn dann, wenn man diese Geräusche hört? Also wahrscheinlich
das beruhigt, das, ja, das geht auf die Nervenbahnen, das bringt einen runter. Also das ist tatsächlich harmonisierend einfach für den kompletten Körper.
Mhm.
Ja, und jetzt mittlerweile sitze ich eben neben Stock und höre mir diese Frequenzen an. Und vorher habe ich eben Abstand genommen. Und genau das war so auch, oder ist auch das, wo das, was ich so weiterbringen möchte, auch in die Bevölkerung, eben auch diese Angst zu nehmen vor Insekten oder vor Bienen, die ja nicht angreifen, außer sie werden bedroht, weil sie ja sonst beim Stich ja auch sterben, dass man da einfach wieder diese Liebe dazu findet, weil das eine ganz besondere Wesenheit auch ist, diese Biene.
Wann würden Sie denn sagen, ist es bei Ihnen gekippt? Sie haben ja gesagt, Sie hatten eigentlich ein bisschen Angst und Respekt vor den Bienen wegen Ihrer Allergie, wegen dieser Stichallergie.
Mhm.
Und haben dann gesehen, wie Ihr Mann in der Ferne immer am hintersten Eck vom Garten dann rumgemacht hat und diese Bienen gepflegt hat. Wann sind Sie denn zutraulicher geworden und wann haben Sie auch für sich selber gemerkt, in diesem Volk, in dieser Tierart steckt wirklich was drin, was Sie auch berührt?
Ja, also das ist ja, vor 20 Jahren hat es ja begonnen mit den Bienen im Endeffekt. Und es ist dann sehr, sehr schnell gegangen, dass ich auch wirklich das Ganze so angefangen habe zu lieben auch. Die Bienen eben, wie sie ein- und ausfliegen. Und zuerst waren die Bienen ja nur auf unserer Wiese. Dann waren sie bei uns im Garten. Die Kinder sind dann auch, wir haben ja zwei Kinder auch, die dann auch gekommen sind. Und die sind dann schon mit den Bienen aufgewachsen, weil die dann bei uns wirklich am Haus im Garten waren. Das war für mich dann einfach auch schön. Selbst Kindergeburtstage haben wir dann schon mit Bienen im Endeffekt im Garten gemacht.
Gab's dann zu essen Bienenstich?
Auch. Aber mehr den genüsslichen.
Sie haben ja auch dann den eigenen Honig natürlich auch bekommen. Und das fühlt sich wahrscheinlich auch gut an, wenn man wirklich weiß, wo der jetzt genau herkommt.
Ja, natürlich. Das ist nochmal ganz was anderes, weil man natürlich die Liebe zum Tier hat. Das ist wie bei jedem Tier. Und man kriegt auch noch was Wunderbares, was für den Körper gut ist, was gut schmeckt, was den Kindern gut schmeckt, was der ganzen Familie gut schmeckt. Und das macht natürlich ganz, ganz viel aus. Und ich habe dann in den Jahren drauf, nachdem wir die Bienen auch hatten, eben meine Ausbildung zum Ernährungsberater und Kräuterpädagogen gemacht und habe dann auch das mit einfließen lassen, eben auch diese Bienenschätze dann schon, habe mich da schon angefangen, dann auch damit zu beschäftigen, was da überhaupt für Schätze drin sind für uns Menschen auch und aber auch für die Bienen selber, was das für die Bienen bedeutet, was sie da in ihrer Bienenbeute auch mit drin haben.
Es gab noch einen kleinen Wendepunkt in Ihrem Leben. Es gab eine Reise mit Imker nach China.
Mhm.
Und was war das für eine Reise? Was ist da passiert?
Also wir sind dann eben nach mit so einem Imkerverein, mit so einem Verbund eben nach Peking gereist und haben dort eben so eine Imkerreise gemacht und haben dort eben auch Imker kennengelernt. Aber was wir auch kennengelernt haben, das war tatsächlich so eine Praxis oder eine kleine Klinik eben, die mit Apitherapie arbeitet. Tatsächlich mit Bienenstichen war das so eine kleine Praxis, die das Bienengift dafür einsetzt, dass der Mensch wieder mehr gesund werden kann, also unter ärztlicher Aufsicht natürlich. Also das geht nur mit Arzt, wenn ich mit Bienengift arbeite. Und da haben wir dann Patientin auch gesehen, die schon seit längerem mit Nervenschädigungen zu tun hatte, dort in Peking bei vielen Ärzten war, dort austherapiert war und bereits im Rollstuhl gesessen ist. Also so haben sie es erzählt. Und das war dann so, dass der Arzt selbst Bienenstöcke vor diesem Klinikum hatte, ist rausgegangen, hat dann ein paar Bienen geholt und hat die bei der Patientin tatsächlich angesetzt, an den Meridianpunkten oder an den Meridian entlang. Das war natürlich sehr schmerzhaft. Das hat man auch gesehen, wenn der das angesetzt hat.
Und ja, für beide Seiten. Die Frau hatte Schmerzen und die Bienen waren tot.
Genau. Und da war es dann tatsächlich so, da haben wir natürlich auch gefragt, wie sie das so durchhält. Und da war es dann so, dass sie gesagt hat, lieber diese Bienenstiche, bevor sie im Rollstuhl bleibt. Und die war da schon ein Jahr lang oder ein halbes Jahr in Behandlung und konnte tatsächlich wieder ihr Haus verlassen und hat tatsächlich was bewegt. das war für mich einfach so eine Sache, wo ich gesagt habe, ja, ich kann aber zumindest den Honig, den Pollen, das Propolis kann ich ja alles nutzen. Es ist ja alles, hat eine Wertschöpfung für uns und hilft unserer Gesundheit, hier was zu machen. Das war für mich so schon auch so ein Wendepunkt, wo ich gesagt habe, ja, da haben wir Möglichkeiten.
Also da muss man noch nicht mal mit dem Bienengift hantieren, sondern auch die anderen Dinge, die die Bienen von sich geben können, helfen bei Darmproblemen, bei Hautproblemen und so weiter.
Genau.
Und das haben Sie dann auch alles mal so ein bisschen an sich ausprobiert, wenn Schwierigkeiten da waren?
Ja, natürlich.
Also, erfolgreich?
Ja.
Sie schauen ja auch glücklich aus. Also.
Danke. Nee, also ich hatte jetzt erst, zum Beispiel letztes Jahr, hatte ich tatsächlich eine große Brandwunde am Bauch. Da habe ich mir heißes Wasser drüber geschüttet. Und das war so das Letzte, was ich tatsächlich im Größeren gehabt habe. Und das war dann wirklich, sag ich mal, so 20 Zentimeter und 10 Zentimeter so eine Brandwunde, die wirklich so in die Tiefe ging. Ich habe dann die Haut abgezogen, noch die restliche, die verbrannt war. Steril war es ja schon, weil es war ja heißes Wasser, war kochendes Wasser. Also steril.
Sie haben es
also
mal sterilisiert. Sie haben die Wunde gleich mal sterilisiert.
Genau, sauber machen musste ich es jetzt nicht mehr. Und das Erste war dann tatsächlich, ich habe mir Kompressen geholt, habe wirklich einen Blütenhonig drauf gemacht und habe dann das schön verschlossen und habe nur mit Honig diese Wunde wieder ausgeheilt. Ich habe heute keine Narbe. Man sieht fast so gut wie gar nichts mehr. Ein bisschen von der Farbschattierung ist es noch, merkt man es ein bisschen. Es ist wunderbar zugeheilt. Also man hat richtig gesehen, wie sich da die ganze Wunde, weil die war ja wirklich so einen halben Zentimeter tief. Ich habe gleich den Honig drauf gemacht, habe Kompressen drauf gemacht, habe alles zugemacht, habe mich hingelegt und habe da wirklich nur mit Honig gearbeitet. Habe das auch alle paar Stunden dann am Anfang auch gewechselt. Natürlich, dass das eben alles, was dann rauskommt, auch immer wieder sauber ist. Und habe nur mit Honig gearbeitet über ein paar Wochen. Das war Gott sei Dank im Sommer. Da ist es auch leichter gegangen, weil Honig wird ja auch flüssig, wenn er warm wird. Da muss man dann schauen, dass man rundherum auch zukriegt, die Wunde. Und die war ja doch sehr groß. Also es war vom Pflaster her immer so ein bisschen eine Murkserei. Und dann habe ich das über ein paar Wochen so durchgezogen. Und dann hat man richtig gemerkt, wie sich die Wunde auch das, sag ich mal, dieses Wundfleisch auch schön wieder aufbaut, wie sich das harmonisiert, wie sich dann wirklich dieses Fibrin, dieses Eiweiß bildet und den Wundschluss gibt. Und wie gesagt, heute, ich habe nichts mehr und nicht mal eine kleinste Narbe dran.
Die Biene hat's geschafft.
Zu Gast bei Achim Bogdan auf Bayern 2.
Gertraud Heidinger, Wendepunkt Peking.
Denn in Peking hat sie auf einer Imkerreise mehr gelernt über Therapien mit Bienenprodukten, in dem Fall jetzt auch mit Bienengift. Aber wir haben ja gelernt, auch mit Honig kann man einiges erreichen. Sie haben schon vorher erzählt, Ihr Mann ist ein Tüftler und hat in dieser Eigenschaft als Imker auch angefangen, ein neues Bienenzuhause zu erschaffen, nämlich eine Bienenkugel. Klassischerweise sind ja Bienenstöcke eigentlich eckig.
Mhm. Genau.
Und was hat er sich da gedacht, Ihr Mann, der Tüftler?
Das war auch die Peking-Reise. Also er hat schon länger damit geliebäugelt, da was zu verändern, weil ihn manche Sachen einfach gestört haben, so wie die Ecken, wo sich Kondenswasser bildet oder Wärmehaushalt der Bienen, dass da einfach zu viel verloren geht eventuell. Und so Sachen, da hat er anscheinend schon länger getüftelt. Und wie wir dann von Peking wieder zurückgeflogen sind, war für ihn festgestanden, er will dort was ändern für die Bienen, zugunsten der Bienen, und hat dann erstmal so eine klassische Bienenkugel in diesem Jahr entwickelt, wo er dann auch gleich Bienen rein hatte. Die war komplett rund und hat die bis jetzt einfach so weit weiterentwickelt, dass die wirklich sehr leicht für Imker zum Handhaben ist, mit runden Rähmchen. Dadurch habe ich keine Ecken nicht. Ecken sind ja immer so eine Schwierigkeit, weil dort die Luft stehen bleibt und das Kondenswasser sich leicht bildet und so Sachen. Und da hat er sich sehr, sehr viele Gedanken gemacht und man kann jetzt sehr, sehr gut damit imken.
Also ich habe mir das mal im Video angeschaut. Ihr Mann tüftelt auch weiter, hat inzwischen ein Tiny House entwickelt für Menschen, das auch mit Rundungen arbeitet, weil er sagt, es ist einfacher zu heizen, wenn es rund ist.
Ja, natürlich, weil ich einfach diese Wärme nicht verliere über die Ecken. Ecken sind immer Wärmebrücken, das heißt, die Wärme geht über die Ecken ja auch verloren. Das zieht auch immer aus der Mitte diese Wärme nach. Und genau das gleiche Problem haben ja die Bienen dann auch, wenn sie das Brutnest immer auf 35 Grad natürlich heizen müssen und die Randbrutzellen natürlich dementsprechend dann eventuell zu wenig Wärme erhalten, weil es einfach draußen noch kalt ist. Gerade im Frühjahr oder im Herbst haben wir ja dieses Problem, dass wir untertags 20 Grad haben und nachts aber noch 0 Grad oder Minusgrade. Und das müssen ja die Bienen dann dementsprechend ausgleichen, weil die brauchen für ihre Brut, damit sie sich gut entwickelt, immer ihre 35 Grad.
Mhm. Nun gibt es große Bedrohungen für die Bienen. Es ist zum Beispiel jetzt immer wieder die Rede von einer chinesischen Hornisse, die unterwegs ist. Es gibt schon lange die Varroa-Milbe. Es gibt natürlich die Klimakrise, das Artensterben. All das spielt ja auch eine Rolle. Oder auch die ganzen Gifte, die auf Äcker gesprüht werden. Wie sehr leiden Sie mit der Biene und all den Dingen, die jetzt gerade die Biene letztlich bedrohen?
Ich muss nach Lösungen suchen. Ja, also ich leide jetzt nicht mit in dem Sinne, sondern es ist wichtig, dass wir Lösungen finden, die wir umsetzen und damit der Honigbiene helfen. Die Honigbiene ist immer ein Zeichen, das sehen wir, weil sie beim Imker ist, geht es ihr gut oder nicht. Aber in dem Augenblick, in dem ich ja der Honigbiene helfe und sehe, sie hat genügend Tracht, also genügend Futter, genügend Nektarangebot und Pollenangebot, sie hat eine wunderbare Umgebung, die sie gesund hält, in dem Augenblick sehe ich ja, hier in der Umgebung habe ich ja für alle Insekten dann was geschaffen. Weil ja die Honigbiene zeigt es uns ja nur, weil wir die bei uns stehen haben. Aber das ist ja im Endeffekt ja auch Zeichen dafür, dass in dieser Umgebung, wo das Bienenvolk steht, ja auch für die anderen Insekten vieles vorhanden ist und auch sie gesund sind. Also ich hebe damit auch die Biodiversität. Also wir müssen immer wieder Lösungen suchen und da was tun.
Und Sie haben es vorher schon mal kurz angesprochen, vielleicht können Sie es nochmal ausführen. In welcher Form können denn Menschen bei ihrem Einkauf helfen, die Bienen zu schützen? Ohne dass sie jetzt nur Honig kaufen, sondern mit anderen Produkten.
Weil unsere Ernährung mit dem auch zusammenhängt, ob die Insekten und damit auch die Honigbiene genügend Nahrungsangebot haben. Ich habe vorher den Buchweizen erwähnt. Das ist ein Produkt, das der Landwirt anpflanzen kann in unserer Kulturlandschaft. Und ich habe ganze Hektarweise. Ich kann aber auch einen Mohn anpflanzen. Ich kann zum Beispiel auch Lein oder so Sachen anpflanzen. Also einfach Pflanzen, die vorher blühen, für unsere Gesundheit gut sind. Wenn wir die tatsächlich kaufen, auf unseren Tisch bringen, hat der Landwirt Abnehmer, wird das wieder anpflanzen, weil er damit seinen Lebensunterhalt natürlich auch irgendwo meistern muss. Und der Mensch bekommt Lebensmittel, die für ihn gesund sind.
Und die Biene bekommt Blüten, die sie braucht.
Und die Biene bekommt Blüten, die sie braucht und damit aber auch alle Insekten. Und wir haben wieder größeres Nahrungsangebot einfach für diese Insekten. Und gleichzeitig schützen wir unseren Körper. Die Diskussion ist immer mit den vielen Getreideprodukten, dann haben wir dann noch andere Kulturlandschaften, die in der Landwirtschaft angebaut werden, die natürlich wir Menschen aber konsumieren und aber gleichzeitig eine Wüste für Insekten schaffen.
Und sagen Sie uns vielleicht noch, was wir von den Bienen lernen können. Sie schauen jetzt schon so lange zu, was Sie da im Garten haben und fühlen mit, sehen Mechanismen, sehen, wie das alles so funktioniert. Was glauben Sie, könnte man von den Bienen lernen als Mensch?
Von den Bienen lernen kann man auf jeden Fall, dass einfach diese Harmonie in einem Bienenstock, dieses Aufeinander-Einwirken, zusammenzuhalten, zu meistern, immer fröhlich zu sein. Also eine Biene ist immer fröhlich, die wird immer weiterarbeiten, sie fliegt raus, also sie bringt gute Energie rein, weil sie immer wieder ausfliegt, zu den Blüten fliegt, was reinträgt. Und aber auch im Stock dann wieder zusammenhält. Jeder hat seine Aufgabe. Es ist ein Zusammenwirken und keiner hat irgendwie so die Obermacht, sondern es ist so miteinander sehr, sehr stark.
Also quasi Teambuilding, würde man heute sagen.
Das ist Teambuilding, ja, genau. Mhm. Nur wenn jeder seine Aufgabe meistert, dann wird es auch funktionieren im Bienenstock. Im positiven Sinne eben, also mit Fröhlichkeit, mit Zuversicht.
Und auf was freuen Sie sich jetzt am meisten in den nächsten Wochen und Monaten?
In den nächsten Wochen und Monaten freue ich mich erstmal darauf, dass jetzt die Bienen so richtig schön stark werden, dass sie ausfliegen können, dass sie die Hoffnung, dass sie auch genügend finden. Im Augenblick finden sie, weil jetzt natürlich gerade alles blüht. Jetzt blüht ja der Apfelbaum, die Birne ist schon verblüht, die Kirsche ist verblüht, aber der Apfelbaum, die Quitte, es kommen jetzt so viele Blüten, auch die ganzen Wildkräuter kommen jetzt alle zum Blühen schon langsam. Und es ist einfach wunderbare Sache, die verschiedenen Farben der Blüten zu sehen, die Bienen ausfliegen zu sehen und wie sie einfach eintragen. Auch die Pollenhöschen, die sie eintragen, weil das sind ja wirklich von weiß, gelb, orange, rot, lila, alles mit dabei. Und das ist einfach schön zu beobachten, wie die da so fleißig rumschwirren.
Und dann sitzen sie davor vor dem Bienenstock mit ihrem Kopfhörer, hören es laut summen und sehen
genau,
dann diese bunten Beinchen da vorbeifliegen.
Genau.
Sehr schön. So gingen wir vor einem Jahr auseinander und ich könnte wetten, dass Gertraud Heidinger in diesen Tagen wieder genug zu tun hat,
dabei ihren Kopfhörer trägt und mit allen Sinnen aufsaugt, was ihre Bienen so treiben. Achim Bogdan sagt Danke fürs Zuhören.